Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Schule, Ausbildung, Uni, Arbeit. Dann noch familiäre Verpflichtungen und Hobbys. Da bleiben kaum noch 1-2 Stunden für irgendetwas anderes. Richtig? Falsch. Denn neben all dem finden viele noch die Zeit, sich freiwillig zu engagieren, ohne etwas für ihr Ehrenamt zu erwarten. Unsere Mikroeuropa-Redaktion hat sich mal mit diesem Thema beschäftigt, um aufzuzeigen, wie vielseitig ehrenamtliche Arbeit sein kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mikroeuropa-Sendung Alles freiwillig, hier auf der Wüste Welle. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Sarah Sixer und werde euch heute durch die Sendung führen. Ehrenamt ist eine tolle Sache. Das hat sich auch unsere Redaktion gedacht und deshalb bekommt ihr heute bunte Einblicke in die Welt des Ehrenamts. Neben universitärem Engagement geht es auch um Soziales. Wie kann man Menschen mit Behinderungen unterstützen? Oder sportbegeisterte Kinder und Jugendliche? Wir wollen heute aber auch über ein unbegleitetes, minderjähriges Flüchtlingskind sprechen, das in einer deutschen Familie ein neues Zuhause gefunden hat. Aber jetzt geht es erstmal los, und zwar mit Musik. Hier kommt Bob Dylan mit Can You Please Crawl Out Your Window?
He sits in your room, his tomb, with his fist full of tacks. Preoccupied with his vengeance. Cursing the dead that can't answer him back. You know that he has no intentions of looking your way, unless it's to say he needs you to test his inventions. Tries to peel the moon and expose it with his business-like anger and his bloodhounds that kneel. If he needs a third eye, he just grows it. He just needs you to talk or to pick up his chalk or remember where he throws. Frightened of the box where you keep him, while his genocide fools and his friends rearrange their religion of little tin women to back up their views. But your face is so bruised, come out, the dark is beginning.
Crawl out your window, come on, don't say it'll ruin you, don't say
Unser erster Beitrag in der heutigen Sendung rund ums Ehrenamt kommt von Andreas Brodbeck. Er hat einmal geschaut, wie sich Studenten an der Universität ehrenamtlich engagieren und somit auch etwas für ihre Studienkollegen tun können.
Ehrenamt. Das klingt schon irgendwie nach langweiligen Dorffesten in der ländlichen Einöde. Irgendwas, was unsere Großeltern gemacht haben. Dazu noch Politik. Irgendwas, was ohne mich stattfindet, woran ich sowieso nichts ändern kann. Gegenbeispiel Hochschulpolitik. Gegenbeispiel Konstantin Weber.
Ich mache viel in der Fachschaft Politik, vielleicht so über Begriff Studierendenvertretung, und ich versuche mich auf allen Ebenen, eben auch im Studierendenrat und im Senat, auf Uni-Ebene für Interessen der Studierenden einzutreten.
Konstantin, 22 Jahre alt, studiert Politikwissenschaft und evangelische Theologie. Er ist Mitglied in der Fachschaft Politik und darüber hinaus ziemlich engagiert. Als gewählter Abgeordneter in der Fachschaftenvollversammlung, kurz FSVV, und im Studierendenrat, kurz STURA. Ganz nebenbei vertritt er die FSVV auch noch im Senat. Viele verschiedene Strukturen und Abkürzungen, die oft für Verwirrung und Unverständnis sorgen.
Und ich denke, gerade in Tübingen ist auch ein Problem, dass das einfach ein sehr komplexes Gebilde ist, die Hochschulpolitik. Und so wirklich durchsteigen kann man eigentlich nur learning by doing.
Oder Schritt für Schritt. Der Studierendenrat tagt als eine Art Parlament alle 2 Wochen. In ihm sitzen die Hochschulgruppen mit parteipolitischem Hintergrund und mehrheitlich die Vertreter der FSVV, darunter Konstantin. Er vertritt per imperativem Mandat die Meinung der Fachschaften, die sich jede Woche treffen und absprechen. Die Abgeordneten sind also an die Fachschaft gebunden. Der Senat wiederum tagt alle 4 Wochen. In ihm sitzen neben den Dekanen und dem Rektor auch die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Statusgruppen. Zum Beispiel Konstantin als einer von 4 Studierenden. Hier wird über so ziemlich alles entschieden, was die Universität betrifft. Prüfungsordnungen, neue Professuren oder die Mittelverteilung. Die Studierenden halten dabei immer Absprache mit den betroffenen Fachschaften. Wieder, um deren Meinungen zu repräsentieren und sich für diese und damit für alle Studierenden einzusetzen. Aber warum das alles? Warum die zahlreichen Stunden Ehrenamt pro Woche? Noch dazu, wenn die Arbeiten der Hochschulpolitik teilweise von offizieller Seite ungenügend gewürdigt oder von Studierenden gar nicht beachtet wird.
Weil es mir immer wichtig war, die Möglichkeiten an der Institution, an der man tätig ist, früher Schule, jetzt Universität, mitzugestalten. Und ich finde es ist sehr schön, dass man so ein Recht und auch die Möglichkeit dazu hat, und deshalb nutze ich das auch gern.
Dass die ehrenamtliche Arbeit in der Hochschulpolitik Früchte trägt, zeigt sich zum Beispiel am Institut für Politikwissenschaft. Dort ist die Fachschaft seit Jahren sehr gut aufgestellt und sehr engagiert. Außerdem haben einige Institutsmitglieder eine eigene hochschulpolitische Vergangenheit. So zum Beispiel Miriam Edel, wissenschaftliche Mitarbeiterin seit 2014. Sie war selbst während ihres Studiums in der Fachschaft aktiv und schätzt diese Arbeit bis heute. Von der ausgeprägten Erstiberatung am Anfang des Semesters bis zu den zahlreichen Veranstaltungen am Institut. Alles Zeichen für ein gutes Klima, in dem die Fachschaft sogar dauerhafter Gast im Institutsvorstand ist. Für Edel der bestmögliche Weg.
Klar, man könnte sagen, vieles geht manchmal vielleicht schneller, zumindest kurzfristig schneller, wenn man möglichst wenige Akteure einbezieht. Aber mittel- und langfristig würde ich sagen, dass es einfach auch zu besseren Ergebnissen kommt und man dann auch letztlich weniger Probleme hat, wenn man versucht, inklusiver zu sein.
Inklusiver wäre unsere Gesellschaft sicherlich auch, wenn sich noch mehr Menschen ehrenamtlich engagieren würden. Die Arbeit von Konstantin jedenfalls lohnt sich sowohl für die Studierenden als auch für ihn persönlich.
Mir gibt es einfach ein gutes Gefühl, dass ich der Gesellschaft was zurückgeben kann, und das ist ein gutes Gefühl, und deshalb würde ich einfach jedem mal empfehlen zu überlegen, wäre es nicht cool, wenn ich ein bisschen was von meiner Freizeit opfere, den Leuten was zurückzugeben.
Das war Andreas Brodbeck mit einem Beitrag über die Hochschulpolitik an der Universität Tübingen. Habt ihr denn gewusst, dass auch Studierende im Senat der Uni mitmischen? Wir machen weiter mit ein wenig Musik. Viel Spaß mit Phonograph Blues von Robert Johnson aus dem Jahr 1936. Thank you.
corner grab, but it won't sell on somewhere. What evil have I done? What evil have the poor girl done? Yeah, did I love my pornograph? But yeah, I broke my wine and chain. Yeah, did I love my pornograph? But yeah, I broke my wine and chain. Taking my loving and give it to your man. Now we played it on the sofa now. We played it side the wall. My needles have got rusty, baby. It will not play at all. We played it on the sofa and we played it side the wall. And my needles have got rusty, and it will not play at all. Yeah, does I go crazy? Baby, I will lose my mind. Yeah, I go crazy. Honey, I will lose my mind. You bring your clothes back home and try me one more time. She got a pornograph and it won't sell on some wood. She got a pornograph, ooh, won't sell on some wood. What evil have I done, or what evil have the poor girl done?
Every time I find myself,
Das war Jimmy Cliff mit Many Rivers to Cross hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstewelle. Unser Thema heute: alles freiwillig, ehrenamtliches Engagement. Zu Beginn der Sendung hörten wir einen Beitrag über Engagement in der Hochschulpolitik. Aber auch außerhalb der Universität gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu beteiligen. Und das in den verschiedensten Bereichen. In unserem nächsten Beitrag geht es um die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, der Menschen mit Behinderung helfen will, am Leben der Gesellschaft teilzunehmen. Über 500 Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe gibt es in Deutschland, unter anderem auch in Tübingen. Antoni Platz ist Geschäftsführerin der Tübinger Lebenshilfe. Mikroeuropa-Reporterin Laura Pfeiffer hat sie besucht und mit ihr über das Ehrenamt gesprochen.
Der Verein der Tübinger Lebenshilfe betreut rund 500 Menschen mit Behinderung im Alter von 6 Monaten bis 87 Jahren. Die Angebote sind individuell. Ein wichtiger Teil für die Lebenshilfe ist die Inklusion.
Also auch in dieser gesellschaftlichen Entwicklung der Berufstätigkeit der Mütter. Und das andere war eben auch, dass diese Eltern auch gesagt haben, wir möchten auch, dass unsere Kinder eine Möglichkeit der Begegnung mit Kindern ohne Behinderung in ihrer Freizeit haben. Weil damals gab es ja in dem Sinne noch keine inklusive Schulen in Baden-Württemberg.
Aber nicht nur die schulische Unterstützung ist ein wichtiger Bestandteil des Vereins.
Und im Weiteren war dann die Entwicklung, dass wiederum erwachsene Menschen auf uns zugekommen sind mit Behinderungen und gesagt haben, wir möchten eigentlich von daheim ausziehen, aber wir möchten nicht in ein Wohnheim ziehen, die es hier gibt. Und dann haben wir zusammen die erste inklusive Wohngemeinschaft hier, damals in Tübingen-Kilchberg, entwickelt.
Schule, Arbeit und Wohnen sind ein großer Aufgabenbereich der Tübinger Lebenshilfe. Aber auch zahlreiche Freizeitangebote sind vorhanden. Die Betreuten haben die Möglichkeit, sich in Gruppen zu treffen, beispielsweise schwimmen zu gehen oder auch zu verreisen. Damit dies möglich sei, so Antoni Platz, benötige der Verein mehr als nur eine Handvoll Mitarbeiter.
Wir haben im Festangestelltenverhältnis knapp 40 Mitarbeiter, dann haben wir Angestellte, die bei uns stundenweise arbeiten, sind auch nochmal 50. Und dann haben wir diese Menschen, die hier über Honorar stundenweise arbeiten, sind ungefähr auch nochmal 50. Und die Ehrenamtler bei uns sind circa zwischen 150 und 200.
Nach meinem Gespräch hat mir Geschäftsführerin Antoni Platz angeboten, eine Schwimmgruppe zu begleiten. Eine Woche später treffe ich mich dann also mit der Gruppe vor dem Hallenbad Nord in Tübingen. Es sind 6 Betreuer und 6 Betreute. Das Treffen unter Freunden soll den Menschen mit Behinderung helfen, selbstständig zu werden. Das bedeutet, sie lernen, wo man seine Eintrittskarte kauft, wo die Duschen sind und wie man sich im Schwimmbad zu verhalten hat. Alle, egal ob Betreuer oder Betreuter, verstehen sich super und spielen gemeinsam Wasserball. Ich fühle mich so, als wäre ich mit meinen eigenen Freunden schwimmen gegangen. Max Lubich ist Biologiestudent in Tübingen und arbeitet nebenher 10 Stunden die Woche bei der Lebenshilfe. Ich will von ihm wissen, ob ihm die Arbeit Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es halt immer wieder was Unterschiedliches ist, weil es verschiedene Bereiche gibt. Zum einen kann man im Kinder-Jugendbereich arbeiten und eben noch im Erwachsenenbereich. Und in beiden Bereichen hat man so verschiedene Ansprüche, die man erfüllen muss.
Eigentlich wollte Max ehrenamtlich bei der Lebenshilfe arbeiten, aber dann hat sich doch alles anders ergeben. Die Lebenshilfe Tübingen ist nämlich immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die bereit sind, mit anzupacken und Zeit mit Menschen mit Behinderung zu verbringen. Max berichtet mir zwar, die Arbeit sei wie bei jedem sozialen Beruf sehr anstrengend, sie sei allerdings auch...
Auf jeden Fall eine große Bereicherung, keine Frage. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da in den Austausch zu gehen.
Laura Pfeiffer über die Lebenshilfe Tübingen. Ihr hört Radio Mikroeuropa hier auf der Wüste Welle. In unserer heutigen Sendung Alles freiwillig geht es um ehrenamtliches Engagement. Weiter geht es aber erst einmal mit ein wenig Musik. Das nächste Lied ist von Isla Ennis. Ihr hört Dreamer.
Like the passing shadows in the street below, is that her laughter or the sound of rain? And when the breeze caresses you, will her arms do the same? Each time you wake, just go on dreaming, do. And dreamer, dreamer, one day they'll come true.
Micro Europa.
Micro Europa.
Thank you.
The Liverbirds mit Oh No, Not My Baby. Und jetzt widmen wir uns einem Thema, mit dem vermutlich jeder schon mal in Berührung gekommen ist. Dem Vereinssport. Sportbegeisterte finden sich ja an allen Ecken und Enden. Ein viel größeres Problem ist es meist, einen kompetenten Trainer zu finden. Denn Trainer zu sein bedeutet nicht nur zeitlichen Aufwand, sondern, und das vor allem als Kinder- und Jugendtrainer, auch Verantwortung zu tragen. Aber besonders in Vereinen finden sich glücklicherweise immer mehr junge Sportler, die bereit sind, Jugendtrainer zu sein. Philipp Weber über dieses sportliche Ehrenamt.
Die zwei beliebtesten Sportarten in Deutschland sind nach wie vor Fußball und Handball. Jedes Jahr haben Vereine eine Vielzahl an neuen Anmeldungen. Vor allem im Jugendbereich. Doch wer übernimmt den neuen Posten des Trainers? Oft engagieren sich junge Aktive aus dem eigenen Verein. Der 23-jährige Lehramtsstudent Hannes Grundler erklärt, wie es bei ihm dazu kam.
Trainer geworden bin ich eigentlich schon relativ früh. Ach, da war ich sogar noch 16 und habe dann schon 10-jährige Kinder trainiert. Da sind die Jugendleitungen auf uns zugekommen und ich hatte da mit Kumpels Bock. Und ja, genau, deswegen mache ich das auch heute noch, weil es mir einfach Spaß macht.
Auch der 21-jährige Simon Angerbauer ist neben der Ausbildung zum Erzieher als Fußballtrainer einer B-Jugend tätig.
Ja, das war vor 3 Jahren. Da wurde ich gefragt von einem Spieler aus der ersten Mannschaft, ob ich das damals mit ihm machen will. Und dann hatte ich da halt spontan Lust zu und war am Anfang nur der dritte Mann. Und dann hat sich das halt langsam gesteigert.
Beide haben mit den ganz Kleinen angefangen, trainieren mittlerweile aber 14- bis 17-jährige Jungs. Damit stieg nicht nur die Verantwortung. Hannes Grundler meint,
ja, das zeitliche Dasein ist jetzt schon relativ enorm. Dadurch, dass ich jetzt die C-Jugend trainiere, haben wir 3-mal die Woche Training, 1,5 Stunden. Dann noch plus Vorbereitung, würde ich mal sagen, 1/2 Stunde bis Stunde. Und ja.
Ein wichtiger Punkt beim Amt des Jugendtrainers ist vor allem auch Spaß und Feinfühligkeit im Umgang mit den Kindern. Als herangehender Lehrer bzw. Erzieher haben Hannes und Simon damit jedoch keine Schwierigkeiten. Ganz im Gegenteil.
So die pädagogischen Aspekte, natürlich kann man die schon aufgreifen.
Ja, ich denke, im Umgang mit den Kindern merke ich schon auch in der Schule, im Praktikum, dass mir das Jugendtrainer-Dasein schon Vorteile verschafft, dass ich einfach weiß, wie man mit Kindern umzugehen hat.
Mit diesem pädagogischen Vorteil kann man dann also ins Training starten. Doch wie genau man mit seinen Jungs umgeht, muss jeder Trainer selbst entscheiden. Wichtig ist es, die Balance zu finden, weiß Simon Angerbauer.
Manchmal muss man halt einfach der Trainer sein und eine Ansage machen, die den Spielern vielleicht nicht so passt, aber da müssen sie einfach durch. Aber ich versuche dann schon auch außerhalb vom Training eher locker mal mit ihnen zu sprechen, auch mal sie irgendwelche Sachen zu fragen, einfach mehr über sie zu erfahren. Aber es ist trotzdem ein sehr schmaler Grat, dass sie einem dann nachher nicht auf der Nase rumtanzen.
Gerade im Jugendbereich ist das Verhältnis zu den Eltern oftmals heikler. In diesem Punkt sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dazu Hannes Grundler.
Also Kritik von den Elternseits gibt's natürlich, weil oft Eltern ihre Kinder einfach überschätzen oder anders sehen als wir Trainer. Aber das hält sich bei uns, würde ich sagen, sehr an Grenzen. Und ja.
Alles in allem ist so ein Ehrenamt eine ziemlich aufwendige, aber enorm erfüllende Tätigkeit. Den Trainern werden viele Kompetenzen abverlangt. Neben einem gewissen Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kindern gilt es zudem, einiges zu organisieren und zu planen. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch der zeitliche Aspekt.
Also verzichten muss ich gerade vielleicht dann, wie gesagt, mal, dass man samstags abends jetzt vielleicht nicht unbedingt bis um 2 irgendwo unterwegs ist. Aber das stört mich des Weiteren auch nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, der Spaß ist eigentlich das, was im Vordergrund steht.
Dieser Meinung ist auch Hannes Grundler. Am Ende überwiegt ganz klar der Spaß am Ehrenamt.
Das macht einem extrem Freude, mit den Jungs zu arbeiten, zu sehen, wie die was dazulernen, die Fortschritte und auch den Spaß, den sie eben auch beim Handball haben und den ich auch beim Handball habe, mit denen zu teilen. Und das überwiegt eigentlich wie die fehlende Zeit.
Na, wäre das nicht vielleicht auch etwas für euch? Den Spaß an einer Aktivität an Jüngere weiterzugeben? Das war Philipp Weber mit einem Beitrag über das Ehrenamt der Jugendtrainer. Übrigens, auch bei Radio Mikro Europa mitzumachen ist ein spannendes und vor allem auch lehrreiches Engagement. Schaut doch einfach mal bei einer unserer Redaktionssitzungen vorbei. Schreibt uns hierfür auf Facebook über Mikro Europa Tübingen oder über unsere Website www.mikro-europa.de. Als nächstes kommt eine Country and Folk Nummer. Mark Olsen mit Clifton Bridge.
daylight comes a sound. We walked across Clifton Bridge. Which way would it be, up or down? We laid our cards on the table. I woke up before the sun. Which way is the way between the heart and the soul? You spoke with my words, tangled up inside. Some people come here to die. We came here to live. There's a hope in our hearts. There's a future in our soul. In our hearts, there's a future in our soul. We both have tragedy. In our youth, I met your brother and sister. They stood by me in the rain. Your green eyes in the sun. We came here to live. There's a hope in our hearts. There's a future in our soul. Some people came here to die. We came here to live. There's a hope in our hearts. There's a future in our soul. Comes a sound. We walked across Clifton Bridge. Which way would it be, up or down?
Ride your pony, get on your pony and ride. Side, honey, you just better stand aside.
We're gonna ride
way out west to where the grass is green.
Ride
well, California, yeah, you know what I mean.
Ride
New York City and a Detroit too.
Ride,
honey, New Orleans, the home of the blues. Ride your pony, get on your pony.
Ride,
you're looking good, yeah, yeah.
Ride your pony,
on your riding high. Better stand.
Der Song gerade war doch wirklich cool und bringt Spaß. Ian and the Zodiacs mit Ride Your Pony, live im Hamburger Star Club 1966. In unserem nächsten Beitrag geht es jetzt um die Stuttgarter Leseohren. Moment mal, Leseohren? Was soll man denn darunter verstehen? Hat die jeder? Wie bekommt man die? Und was hat das vor allem mit unserem heutigen Thema alles freiwillig zu tun? Ines Metzger ist der Sache für euch auf den Grund gegangen.
Fernseher, Computer und Smartphones sind heutzutage in ständigem Betrieb, sogar schon bei den Jüngsten. Immer wieder wird deswegen der Vorwurf laut, die Kinder unserer Zeit lesen überhaupt nicht mehr. Weit gefehlt, sagt Karin Rösler. Sie gehört zum Direktionsteam der Stadtbibliothek Stuttgart und weiß, Kinder lesen heute einfach auf eine andere Art und Weise.
Auch wenn ich das Handy in der Hand habe, lese ich ja. Ich lese, wenn ich in den Computer gucke. Lesen ist immer ein Entschlüsseln von Zeichen. Und von dem her wird nach wie vor gelesen, auch wenn man es anders empfindet.
Kinder sprachlich zu fördern und ihnen eine positive Einstellung gegenüber Büchern zu vermitteln, dafür setzt sich das Stuttgarter Vorleseprojekt der Leseohren e.V. ein. Und das bereits seit 14 Jahren. Regelmäßig gehen die rund 520 ehrenamtlichen Vorlesepaten in Kindertagesstätten, in Horte, Schulen und Kinderbibliotheken, um Kindern vorzulesen. Die Regel, einer liest und die anderen hören zu, gibt es allerdings nicht.
So, jetzt fange ich an. Und ich frage dann immer euch was, wenn ich gelesen habe. Und ihr müsst mir das dann zeigen. Okay? Also aufmerksam sein. Als das Faultier mit seinem Baum verschwand. Wer kennt denn ein Faultier? Wo ist denn das Faultier hier? Wer als erstes ratet, kriegt einen Strich. Ein Faultier ist im Baum. Welches ist das Faultier? Genau. Jeder kriegt einen Strich.
Ganz bewusst beziehen die Lesepaten alle Kinder in das Vorlesegeschehen mit ein. Das klappt auch deswegen so gut, weil die Vorlesegruppen ganz klein sind, berichtet Karin Rösler.
In den einzelnen Vorleserunden ist es ganz bewusst so, dass maximal 4 Kinder in der Runde sind, so viele Kinder wie auf einen Schoß passen, damit die Vorleserin noch mitbekommt, wie viel das einzelne Kind von der Geschichte wirklich mitbekommt und im Bedarfsfall verstärken und erklären kann.
Weniger ist mehr, lautet also die Devise. Und die scheint auch zu funktionieren. Die kleinen Zuhörer tauchen interessiert und konzentriert in die fantastische Welt der Geschichten ein. Je nach Alter der Kinder dauert eine Vorleserunde zwischen 3 Minuten und 1 Stunde. Aber nicht nur deutschsprachige Kinder können das Angebot der Leseohren in Anspruch nehmen. Regelmäßig stehen Vorlesestunden auf Türkisch oder Italienisch auf dem Programm. Bei Bedarf gibt es einzelne Runden auch auf Französisch, Spanisch, Griechisch, Russisch oder Chinesisch. Seit 2015 lesen die Ehrenamtlichen außerdem geflüchteten Kindern vor. Auf Deutsch jedoch, um ihnen die Integration bei uns im Land zu erleichtern. Neben den Kindern profitieren auch die Ehrenamtlichen vom Vorlesen. So zum Beispiel Irmgard Lederer. Seit über 4 Jahren ist sie bereits als Vorlesepatin aktiv.
Kinder kann man nicht beeinflussen. Also Kinder kann man auch nicht manipulieren. Die lassen sich spüren, ob sie sich wohlfühlen, ob die Kinder sie mögen oder nicht mögen. Für mich ist es schön, mit Kindern zu arbeiten, weil die ehrlich sind. Es macht Riesenspaß, macht Riesenfreude und das gehört jetzt einfach zu meinem Leben im Moment dazu.
Trotzdem ist es nicht immer leicht, die Kinder für das Lesen zu begeistern. Damit das aber bestmöglich klappt, dafür sorgen die Initiatoren des Projekts. Sie veranstalten Workshops, um die Ehrenamtlichen gut auf ihre Vorleseeinsätze vorzubereiten. Regelmäßige Austauschrunden und Stammtische bieten außerdem die Gelegenheit, Erfahrungen weiterzugeben. Nochmal Irmgard Lederer.
Jeder, der das anfängt, muss nicht glauben, dass er perfekt sein muss, sondern er muss einfach Freude dran haben und alles andere kommt von alleine. Man muss nicht studiert sein, man muss eine super tolle Ausbildung haben. Das kann jeder, wenn er Freude hat, mit Kindern zu arbeiten und ein großes Herz.
Und jetzt wissen wir auch, was hinter den Leseohren steckt. Das war Ines Metzger über das Stuttgarter Vorleseprojekt. Hier kommt wieder etwas Musik. Gleich hört ihr Amy Winehouse. Sie singt All My Lovin'.
Close your eyes and I'll kiss you.
remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that your drink will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, I'll run home every day, and I'm sending all my love to you.
Es geht weiter mit unserer Sendung Alles freiwillig hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüste Welle. Nachdem wir schon viel über ehrenamtliches Engagement, wie zum Beispiel über Jugendtrainer, die Hochschulpolitik und die Stuttgarter Leseohren gehört haben, widmen wir uns nun einem weiteren Bereich des Ehrenamts, einer besonderen Art der Flüchtlingshilfe. Immer wieder hören wir in den Nachrichten von Flüchtlingen, die die gefährliche Reise nach Europa wagen und auf ein besseres Leben hoffen. Oft handelt es sich dabei um Erwachsene oder Familien, aber es gibt auch eine große Menge unbegleiteter Flüchtlingskinder, also Minderjährige, die ohne Angehörige in Deutschland ankommen und auf sich allein gestellt sind. Gabi und Serda Seudan aus Grunbach in der Nähe von Pforzheim haben sich dafür entschieden, solch einen Jugendlichen in ihr Zuhause aufzunehmen. Es folgt ein Beitrag von Robin Hagenmüller.
Im August 2015 haben sich Gabi und Serda Seudan aus Grunbach in der Nähe von Pforzheim entschieden, ein unbegleitetes Flüchtlingskind in ihr Zuhause aufzunehmen. Knapp 3 Monate später war es endlich soweit. Der 17-jährige Mukhtar aus Somalia zieht in das kleine Dorf im Schwarzwald. Die Entscheidung, ein Flüchtlingskind aufzunehmen, fiel bei Gabi Seudan vor dem Fernseher. Die Bilder von den teilweise katastrophalen Zuständen in den Flüchtlingsunterkünften machten die 55-Jährige nachdenklich.
Dann ging mir das halt nicht aus dem Kopf und dann habe ich mir im Internet mehrere Sachen angeschaut und dann haben wir auch mal so eine Dokumentation gesehen, wo es eben darum ging, dass ein minderjähriges Flüchtlingskind aufgenommen wurde und dann haben wir gedacht, wir erkundigen uns erstmal, wie das überhaupt gehen würde.
Zu dieser Zeit gab es im Enzkreis knapp 130 unbegleitete Flüchtlingskinder. Die Zahl der Familien, die diese Kinder aufnehmen wollten, war um einiges geringer. Lediglich 20 Familien erklärten sich bereit, diesen Kindern ein Zuhause zu schenken. Gabi Seudan erklärt sich die geringe Aufnahmebereitschaft durch die vorherrschende Einstellung gegenüber Flüchtlingen in der Gesellschaft.
Die Hemmschwelle ist eher wirklich, dass die Leute halt einfach Fremde gegenüber nicht so offen sind und Ängste haben, die teilweise vielleicht auch durch die Medien geschürt worden sind, teilweise aber natürlich auch in den Leuten schon länger verankert sind.
Für ein unbegleitetes Flüchtlingskind bedeutet der Einzug in ein deutsches Zuhause einen gewaltigen Schritt in Richtung Integration. In Flüchtlingsheimen ist Integration oft nur erschwert möglich, da die Asylsuchenden oftmals unter sich bleiben und nur wenig Kontakte nach außen pflegen. Seitdem Mukhtar bei den Seudans wohnt, kommt er täglich mit der deutschen Kultur in Kontakt. Er geht regelmäßig in die Schule und macht Fortschritte.
Aber jetzt, ich habe ein bisschen Deutsch gelernt und es freut mich jetzt, ich verstehe so viele Leute und wenn die Leute reden, ich verstehe so viel jetzt. Aber das ist auch ein Chance.
Mukhtar ist im Dorf überall bekannt und alle grüßen ihn freundlich. Gabi Seudan erhält zahlreiche Spenden von Menschen, die ihr Engagement unterstützen wollen. Neben Mukhtar engagiert sie sich noch als Patin für 2 syrische Familien in Grunbach. Sie hilft diesen Familien bei Gängen zum Amt oder zum Arzt und hilft ihnen im Alltag. Ihren Einsatz für Flüchtlinge erklärt sie sich zum anderen durch das Bemerkbarmachen der Flüchtlingskrise in ihrem Heimatort.
Als auch tatsächlich jetzt halt 2 Straßen weiter Flüchtlinge eingezogen sind. Und dann ist das alles halt einfach näher gerückt und man sieht es nicht so nur aus der Ferne und denkt, naja, ich kann ja 100 Euro überweisen oder so, sondern man sieht tatsächlich, dass man auch irgendwas Handfestes machen kann und lernt die Leute kennen.
Gabi Seudan würde sich wünschen, dass sich mehr Menschen für Flüchtlinge einsetzen würden. Sie kann aber auch verstehen, dass bei einigen Menschen Ängste und Vorbehalte bestehen. Problematisch sieht sie vor allem die zentrale Unterbringung der Flüchtlinge.
Ich denke, das ist einfach so eine Hemmschwelle, die ich aber auch teilweise nachvollziehen kann, weil die Menschen, die hier jetzt oder denen wir und unser Helferkreis helfen, die sind dezentral untergebracht. Das heißt, die wohnen vor unserer Haustür. Und es ist auch kein Haus mit Hunderten oder kein Zeltlager mit Hunderten von Leuten, sondern es sind tatsächlich einige Leute, mit denen man richtig intensiv Kontakt haben kann. Und das erleichtert es halt schon.
Gabi Seudans Einsatz für Flüchtlinge trägt bereits Früchte. Mukhtar geht regelmäßig in die Schule und träumt von einem Studium in Deutschland. Auch die Kinder der syrischen Familien haben alle einen Platz im Kindergarten gefunden. Ihr Engagement hat sogar so große Wellen geschlagen, dass die Stadt Grunbach ihr nun sogar einen Job als Flüchtlingsbeauftragte angeboten hat. Aber einer freut sich ganz besonders über Gabi Seudans Unterstützung.
Mama ist ganz fleißig und Zedal ist auch fleißig, weil ich hatte gar kein Wort Deutsch. Aber wenn ich komme hier eine Woche, ich habe so viel Deutsch gelernt. Und wenn ich sage etwas oder ein Wort, dann sie schreibt bei mir und ich schreibe und sie fragt mir so viel.
Beeindruckend, oder? Robin Hagenmüller über ein Ehepaar, das ein minderjähriges Flüchtlingskind aufgenommen hat. Geht ihr schon einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach? Falls nicht, konnten wir euch ja mit unserer Sendung vielleicht dazu motivieren. Das nächste Lied, das jetzt kommt, ist von den Beatles und heißt Long and Winding Road. Viel Spaß!
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before.
Das war's leider auch schon wieder von Radio Mikro Europa Tübingen. Ihr hört uns alle vier Wochen hier auf der Wüstewelle mit ganz unterschiedlichen Themen. Schaut doch einfach mal auf unserer Homepage www.mikro-europa.de oder der Facebook-Seite Mikro Europa Tübingen vorbei oder klickt euch auch durch unser Sendearchiv. Das findet ihr auf der Homepage der Universitätsbibliothek Tübingen. Ich bin Sarah Siegser und durfte euch heute durch die Sendung Alles freiwillig führen und euch Ehrenämter rund um Hochschulpolitik, Flüchtlingshilfe, Sportvereine, das Stuttgarter Leseprojekt und die Tübinger Lebenshilfe vorstellen. Die Beiträge wurden produziert von Andreas Brodbeck, Philipp Weber, Laura Pfeiffer, Ines Metzger und Robin Hagenmüller. Redaktion hatte Ulrich Hägele und die Technik wurde geführt von Fabian Schaller. Zum Abschluss hört ihr noch Henri Renaud, Bobby Jaspard und Jimmy Gurley mit Tout Bleu. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüste Welle. Musik
Thank you.